Alle Jahre wieder steht Heuchelheim auf dem Programm. Ich freue mich, heute Morgen unter euch zu sein. Und ich habe heute Morgen eine Predigt für euch ausgearbeitet, die ich noch nie gehalten habe. Von daher werde ich etwas stärker an dem Konzept kleben und bitte das zu entschuldigen. Es geht ja um dieses seltsame Thema, warum Armut so wichtig ist. Wegweisende Gedanken über unsere Armut vor Gott. Wer ist gerne arm von uns? Das ist doch wirklich alles andere als erstrebenswert. Vieles, was wir tun, oder fast alles, dient dazu, um Armut abzuwehren. Soll sie wirklich erstrebenswert sein? Wir arbeiten, wir schaffen, wir lernen. Wir tun vieles nur, um nicht arm zu werden. Wir möchten Wohlstand und Reichtum erwerben und viele haben das auch in unserem Land geschafft. Nun geschieht oft etwas unmerklich bei uns Christen in der Nachfolge Jesu, nämlich wir übertragen unser Verhalten in den natürlichen Dingen in dieser Welt auf den geistlichen Bereich. Und so tun wir auch hier vieles im geistlichen Bereich in unserer Beziehung zu Gott. Armut zu verhindern und wirklich auch in der Gemeinde oder wo wir auch sind, als Reiche zu erscheinen. Denn Armut, das wissen wir, ist oft mit Scham verbunden. Und Scham gehen wir instinktiv aus dem Weg. Das muss man gar nicht viel lernen. Das ist in unserer Kultur so. Worum geht es mir heute Morgen bei diesem, wie ich finde, ganz wesentlichen Thema für Menschen, die mit Jesus leben? Es geht mir nicht um eine Idealisierung von Armut. Es geht mir heute auch nicht um eine, besonders um eine materielle Armut, die jetzt anzustreben wäre. Und es geht auch nicht um eine Zurschaustellung von persönlicher Armut, vielleicht auch im geistlichen Bereich. Wir kennen diese Sätze, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Wer bin ich schon? Vor Gott gar nichts, ein Wurm. Aber wehe dem, das sagt ein anderer von uns. Ja, wir wollen nicht jetzt mit Armut, mit irgendwelchen Gedanken oder Verhaltensweisen dick auftragen. Aber in der Nachfolge Jesu geht es für jeden darum, der einmal eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Es geht darum, arm in sich zu werden. Aber nicht als Ziel, sondern als Durchgangsstation. Und ohne diese Durchgangsstation, arm in uns selber zu werden, können wir das Ziel in dieser Welt nicht erreichen, nämlich reich in Gott zu sein. Beides schließt sich aus. Wer nicht arm in sich werden will, wird nie den Reichtum Gottes erleben. Ein kurzer Ausflug über die Armut im Alten Testament mit geistlichen Bezügen zu uns heute. Die Bibel redet ja viel über Armut. Und sie sprach über die Kennzeichen des verheißenen Landes, über das, was Gott seinem Volk verhieß, nämlich ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Das war schlicht und ergreifend die Verheißung Gottes für sein Volk, wenn es in die Verheißung Gottes hineingeht. Und so ist es auch heute mit uns. Allerdings stehen diesem Reichsein in Gott einiges entgegen, zum Beispiel unsere Unbelehrbarkeit. Armut und Schande dem, der Züchtigung unbeachtet lässt. Wer aber zur Rechtweisung beachtet, sagt die Bibel, der wird geehrt. Auch noch etwas stand damals den Leuten im Weg, etwas, mit dem ihr wahrscheinlich nicht zu kämpfen habt, nämlich Faulheit. Faulheit hat Folgen. Und die Bibel sagt, wenn du faul bist, dann wird wie ein Landstreicher deine Armut über dich kommen und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Das heißt, Armut und Mangel wirst du nicht mehr ausweichen können, wenn du das nicht tust, was Gott dir ins Herz gelegt hat oder wozu er dich befähigt hat in dieser Welt. Denn bei dem Thema Armut geht es ja nicht darum, dass wir nichts können und nichts tun sollen. Es gab einen weisen Mann im Alten Testament, in die Bibelstelle nenne ich mal, wenn wir sie nachschlagen wollen, der betete folgendermaßen in Sprüche 30, Vers 8. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Also hier begegnet uns ein sehr bescheidener Mann. Wir erleben es aber alle, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, trotz aller Vorsorge, trotz aller Planungen, aller Denkarbeit, die wir in unserem Leben anstellen, machen wir Erfahrungen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und um welche Armutserfahrung geht es jetzt? Es geht um das unfreiwillige Konfrontiertwerden mit Situationen, wo unsere Handlungswerkzeuge nicht mehr ausreichen, um eine Veränderung der Situation herbeizuführen. Also wo wir schlicht und ergreifend nur überfordert sind, um diese Situation. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe ja viele Häuser besucht, ich war bei vielen Menschen in den 40 Jahren im Reisedienst und ein Ereignis hat mich begleitet und ich erinnere mich heute immer wieder einmal daran, das fand vor etwa 20 Jahren statt. Ich war im Reisedienst, wie gerade jetzt diese Woche in Franken, in Mittelfranken, und dann sagte die Diakonisse, die gab es damals noch auf Stationen, sagte, ach Bruder Blatt, können wir nicht einen Hausbesuch machen? Und zwar zu einer Frau gehen, die schon Jahre im Wachkoma liegt. Und ich sage, selbstverständlich gehen wir dahin und besuchen diese Frau und wollen auch für sie beten. Wie gesagt, das Ereignis liegt 20 Jahre zurück und es hat mich nie mehr losgelassen. Als ich am Bett dieser Frau saß, sie schaute in der Gegend rum, wache, offene Augen, aber im Koma. Da dachte ich, lieber Gott, jetzt hätte ich gerne etwas von dir, nämlich Vollmacht zu beten, dass diese Frau aus dem Wachkoma aufwacht. Wir haben auch nachher zusammen für sie gebetet. Aber die Frau lag vorher so da, wie sie nachher auch da lag. Und es hat sich nichts geändert. Wie gerne würde ich für diese Frau gebetet haben. Und wo ich spürte, meine Werkzeuge, die ich habe, die versagen immer wieder im Leben. Wo wir gerne eine Veränderung herbeiführen würden, aber das, was wir einsetzen, die Werkzeuge, die reichen nicht hin, um diesen Zustand zu verändern, den wir so gerne verändern würden. Besonders tief trifft uns das Gefühl der Ohnmacht, wenn es uns betrifft. Oder Menschen, die uns sehr nahe stehen. Es kann unwahrscheinlich frustrierend sein, wenn man deutlich an seine eigenen Grenzen geführt wird, gerade auch als Christ, die wir viele Verheißungen haben und schon oft in der Bibel gelesen haben. Und jetzt tritt eine Situation ein, wo wir spüren, wir bekommen sehr deutlich unsere Grenzen aufgezeigt. Und all die Maßnahmen, die wir sonst ergreifen können, die greifen jetzt nicht mehr. Wenn man sieht, dass selbst auch Experten hilflos neben einem Krankheitsverlauf stehen und ihre Mittel ausgeschöpft sind, ohne dass sich zum Positiven hin etwas verändert, dann kann man schon auch in seinem Glauben hier und da sehr, sehr bescheiden werden. Und manche rebellieren dann auch eben gegen Gott. Ich wollte nur sagen, diese Zeilen, die hatte ich vor deinem Anruf aufgeschrieben in dieser Woche. Unterschiedliche Erfahrungen, die unsere Armut immer wieder vor Augen stellen, die machen wir gerade, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nicht ohne Jesus, sondern mit Jesus. Denn Gott hat ein ganz bestimmtes Ziel in unserem Leben, das ich eben versuchte aufzuzeigen. Er will uns in seinen Reichtum führen. Aber Gott hat nicht vor, seinen Reichtum mit unserem menschlich egoistischen, egozentrischen Reichtum zu vermischen. Und deswegen müssen wir durch Stationen hindurch und auch Ereignisse aushalten, wo wir spüren, wir sind sehr arm und sehr bedürftig. Und all dieses Reden von Vollmacht kann ganz schnell an seine Grenzen kommen, wenn zum Beispiel es überhaupt nicht mehr in der Ehe oder Familie funktioniert, wo man nur noch seit Jahren aneinander vorbeiredet. Und dann gehen wir hierher und singen die gewaltigsten Lieder, gehen vielleicht in die Bibelstunde und zitieren Bibelverse und die Hunde heulen im Keller. Und wir spüren einfach, das Leben entkleidet uns. Was ist dann mit unserer Vollmacht los? Wo ist sie dann? Es gibt Zeiten, in denen wir dem Schmerz nichts anderes entgegensetzen können, als Geduld, drunter bleiben, aushalten, unsere Armut, unsere Ohnmacht und unsere Verletzlichkeit Gott hinhalten. In einem Zeitalter, wo viele Dinge machbar scheinen, tut es sehr weh, wenn man sieht und spürt, ich und andere sind am Ende mit der Kraft und mit den Möglichkeiten. Die Erfahrung nicht weniger ist, dass wir in wesentlichen Dingen viel, viel zerbrechlicher sind, als wir uns das gerne zugestehen. Und das wollen wir unter allen Dingen ausschließen aus unserem Leben, und geradezu verbannen, dass ich irgendwo mit Brüchen jetzt durchs Leben gehen muss. Brüche, die ich nicht mehr heilen kann und auch andere nicht mehr. Gott sei Dank ist unser Alltag nicht nur von solchen Grenzerfahrungen geprägt und ausgefüllt. Wir wissen, dass uns vieles gelungen ist und dass auch manches machbar ist. Solange man gesund und finanziell potent ist und die entsprechenden Werkzeuge eingesetzt werden können, weil sie noch bei uns funktionieren in den Problemen, die wir momentan haben. Es ist wichtig, in allen Erfahrungen Gottes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, egal was mir begegnet in dieser Welt. Dass ich mich immer wieder einmal hinsetze und frage, was ist eigentlich das Ziel Gottes mit mir in dieser Welt? Welche Ziele verfolgt er momentan in meinem Leben? Und wir sollen, das will Gott uns aufzeigen, wir sollen erkennen, wer wir sind. Und da tut sich dann manchmal sehr viel Hilflosigkeit, Armut auf, auch wenn uns das nicht so bewusst ist. Solange wir gesund und im Wohlstand leben und die Leute nett zu uns sind, dann besteht einfach die Gefahr, dass wir Gottes Ziel aus den Augen verlieren. Das kann man immer wieder lesen im Alten Testament, gerade im Richterbuch. Wenn es dem Volk Gottes gut ging, wenn sie Sieg über die Feinde hatten, wenn wieder der Wohlstand aufblühte im Volk Gottes, was taten sie dann? Da kann man nachlesen, exemplarisch zum Beispiel Richter 6, Vers 1. Direkt danach, wo Gott sie segnete, steht geschrieben, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das heißt, sie lebten ihren alten Stiefel wieder. Sie waren nicht aus den Latschen gekippt. Sie kehrten wieder zu dem eigenen zurück, wovon sie Gott eigentlich lösen und befreien wollte. Anne Pötsch formulierte einmal in einem nachdenkenswerten Gedicht: Nur was erschüttert, kann uns auch bewegen. Was uns bewegt, nur das kann uns verwandeln. dieser Zweizeiler, damit will ich es bewenden lassen, es geht noch weiter. Aber was uns erschüttert, kann uns bewegen und hoffentlich dann in die richtige Richtung und nicht in die falsche Richtung weg von Gott. In der Regel beten wir als Christen in den Engpässen des Lebens. Wenn irgendwelche Dinge auf uns zukommen, wo wir spüren, hier kommt manches auf uns zu, das jetzt drohend vor mir steht, dann beten wir natürlich, dass Gott eingreifen und die Situation ändern möchte. Und zwar schnell. Das fällt mir immer wieder auf in unseren Gebeten. Und seitdem ich einmal hier vor 2 Jahren, glaube ich, ein Seminar über Heilung gehalten hatte, seitdem bin ich mit diesem einen Wort sehr vorsichtig geworden bei meinem Beten, nämlich schnell. Lieber Gott, mach das jetzt schnell. Ja, ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Und manche haben ein Gebet entwickelt, das hat 4 Worte. Lieber Gott, segne flott. Ja, also man hat ja keine Zeit mehr, da muss man sich auch konzentrieren in seinen Gebeten. Und dann, wenn sie zu Tisch sitzen, dann beten sie noch dazu, Herr, lass deinen Segen über unsere Tische fegen. Ja, und damit hat man dann auch schon wieder das getan, was wir als Christen immer gerne tun, wir beten. Dass Gott aber tiefere Absichten verfolgt, das passt in der Regel nicht in unseren Lebensentwurf. Gott arbeitet jedoch immer mehrgleisig, hintergründig und auf eine Weise, die uns meist verborgen ist, jedenfalls am Anfang, und die uns überhaupt nicht einsichtig erscheint. Und er benutzt unsere Lebensumstände, die er nicht so verändert, wie wir es ganz dringlich erbeten haben. Herr, verändere hier, greife du ein, zeige deine Macht vom Himmel. Du bist doch der allmächtige Gott. Wir wissen von Paulus, wie oft er gebetet hat, dass Gott den Pfahl aus seinem Fleisch nehmen sollte. Wir aber wollen einfach nicht ausgebremst werden. Wir wollen weiter in der Geschwindigkeit leben wie bisher und unsere Ziele erreichen. Wir wollen weiter in der Kraft wirken wie früher. Wir hören, wenn es uns gut geht, nicht mehr zu und werden unkorrigierbar. Wer hört schon zu, wenn es ihm gut geht? Wer lässt sich etwas sagen, vielleicht ganz wichtige Worte, spitzt seine Ohren, wenn er im Wohlstand lebt und von einem Erfolg zum anderen geht? Er wird taub auch für Gottes Korrektur. Wir wollen einfach keine Störung in unseren Kreisen, die wir ziehen und ziehen und ziehen. Wenn Gott das Tempo bei uns herausnimmt, dann ist uns das überhaupt nicht recht. Gott ist an der Arbeit, aber das gängige, allseits anerkannte Ideal eines flecken- und faltenlosen Lebens zu beseitigen, zu revidieren. Wir bekamen nicht mehr mit, dass wir uns bei allem hohen Einsatz für Gott, und das ist immer wieder die Gefahr, dass wir bei allem hohen Einsatz für Gott wir in uns selbst und anderen verloren haben und kaum noch bei Gott anzutreffen sind. Und für unseren selbstlosen Einsatz, wir uns belobigen ließen, der aber weithin von einem schlechten Gewissen gesteuert war. Etwas taugt überhaupt nicht für Gott bei uns Christen, und das ist ein glattes, tadelloses Herz. Es taugt nicht für uns, es taugt nicht für andere und nicht für Gott. Erst ein vernarbtes Herz macht uns barmherzig und damit menschlich und auch weise. Wir sehen meist nur den Makel einer Narbe, wer will mit Narben herumlaufen, weil wir eben sehen, was vor Augen ist. Narben versteckt man auch gern oder touchiert sie. Ich weiß, vor einigen Jahren, da bin ich mit Make-up in Dienst gefahren. Was hatte ich gemacht? Ich hatte Holz gehackt. Und ich hacke schon seit 50 Jahren Holz. Und dann beim Hochheben eines schweren Klotzes löste er sich von der Axt und schlug mir aufs Auge. Und dann trug ich eben mein Make-up auf, damit ich nicht so furchtbar aussah vor den Leuten. Wisst ihr, und in der Gefahr stehen wir immer, dass wir zu viel Make-up auftragen auf alle möglichen Dinge in unserem Leben, wo wir ganz genau wissen, es läuft nicht so. Unsere Kinder gehen einen ganz anderen Weg, wie wir es von Gott erbeten hatten. Aber wir verbergen das vor der Gemeinde. Ich weiß es von einem Gemeindeleiter im Ausland, nicht in Deutschland. Ja, seine Kinder, die waren im Okkultismus verstrickt. Sie waren in der Szene einer Großstadt versumpft und er setzte alles daran, dass das die Gemeinde nicht erfahren sollte. Darüber redet man nicht, über seine Narben. Man zeigt eben gern die glatte Seite und entmutigt auch damit so viele. Was würde uns es uns ermutigen, wenn wir mehr unsere Narben zeigen könnten, wenn das Vertrauen untereinander da wäre und wenn ich weiß, ich bekomme jetzt keine superschlauen Ratschläge, wenn ich von meinen Narben erzähle, sondern dass es der andere einfach mal aushält und sagt, ja, so ist es. Und das ist mir nicht ganz unbekannt, was du mir jetzt hier erzählst. Und ich will dir jetzt nicht all meine Weisheiten unterbreiten, damit du auch erkennst, welche geistliche Qualität ich habe. Ja, Narben versteckt man. Sie sind unästhetisch und nicht attraktiv. Und das gilt eben auch für die Narben unserer Seele, für die Narben in unseren Familien und Ehen, für die Narben in unseren Gemeinden. Sie verstecken wir vor uns selbst und anderen. Aber vor Gott kann man es nicht verstecken. Vor Gott kann man nicht verbergen, aber auch nicht das Allergeringste ist, vor Gott zu verbergen. Das wissen wir alle sehr gut. Naja, Gott darf das ja wissen. Ne? Aber nicht meine lieben Brüder und Schwestern, mit denen ich auf dem Weg bin. Und man hat ja, jeder hat ja so seine Erfahrung gemacht, wenn er mal seine Schwächen gezeigt hat und von ihnen geredet hat. Was kann man da auf einmal für einen Schwall hören, dass man denkt, liebe Leute, ich werde nie mehr etwas sagen. Nie mehr. Ich mache dicht. Und ich versuche, mit meinen Narben selber klarzukommen. Und dann schenkt Gott manchmal Narben, die wir nicht verbergen können. Wie zum Beispiel bei einem Jakob. Dieser Mann, die Geschichte in 1. Mose 32 erzählt uns ja, wie er in der Begegnung mit Gott war, vor einer ganz wichtigen Begegnung mit seinem Bruder Esau, der ihn vor 20 Jahren umbringen wollte, weil er ihn über den Tisch gezogen hat, auf die schändlichste Art und Weise. Und dann sucht er in der Nacht die Begegnung mit dem lebendigen Gott, den er erfahren hatte in den 20 Jahren bei diesem Oberschlitzohr Laban, seinem Schwiegervater, der ihn dann noch mehr über den Tisch gezogen hat, als er seine Familie. Und nach dieser Begegnung ging er hinkend weg und das konnte er nicht mehr verbergen. Geschwister, Gott fügt uns manchmal Wunden zu, die wir nicht mehr verbergen können. Zu unserem Heil und zum Heil der Gemeinde. Damit es unter uns noch Leute gibt, die verwundet sind. Und dass wir das sehen, da hinkt einer. Und da, ich darf mich ihm anschließen. Und ich weiß, er wird mich nicht treiben, vor sich hertreiben, sondern ich darf hinter ihm hergehen. Narben, Fehlschläge, Rückschläge, Querschläge sollen uns lehren, die sorgsam angebrachten Feigenblätter in unserem Leben abzunehmen. Eins nach dem anderen. Und Gott lässt uns Zeit dazu. Die Feigenblätter, hinter denen wir uns und unsere Narben verstecken, unsere innere und vielleicht auch äußere Armut verbergen, weil sie eben mit Scham verbunden ist. Bleiben wir bei unseren Feigenblättern, unserem eigenen Charakter, unserem eigenen Reichtum, dann haben wir keine Chance, in Gott reich zu werden. Menschen, die nur ihren Reichtum präsentieren, mit einem falten und narbenlosen Auftreten in der Öffentlichkeit, sie werden unbarmherzig, kühl, distanziert, mitleidlos, fordernd, leicht explodierend und selbstrechtfertigend. Und sie sind nicht mehr kommunikationsfähig. Sie reden vielleicht nur noch oder haben sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Ablenkung von sich und seinen seelischen und geistlichen Wunden, Narben, der Armut. Dann geht der Rückzug in das World Wide Web los. oder die Flucht in die Technik. Wir reden nur noch über Technik, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen. Vielleicht Männer mehr als die Frauen. Oder wir fliehen ins übermäßige Essen, in den Urlaub oder was auch immer. Und in Anklagen über andere. Diese Flucht reden wir auch an, wenn wir nicht offen und aufrichtig mit unserer Armut, mit den Narben unseres Lebens, unserer Familie umgehen. Wenn wir nach einem echten, nacheifernswerten Vorbild suchen, dann ist es klar, dann finden wir kein besseres Vorbild als unseren Herrn Jesus. Er zeigt uns den Umgang mit Armut. Wenn wir uns sein Leben in dieser Welt etwas genauer anschauen, dann ist ein Fakt bei Jesus unübersehbar, und das ist seine Armut. Wie Paulus schreibt, er wurde arm. Das ist doch wohl nichts Erstrebenswertes, oder? Arm zu werden. Doch als Durchgangsstation ist es wesentlich. Es ist so wichtig, arm zu werden, das zu lernen, in diesen Prozess einzusteigen, dass ich mal arm werde in mir. Das ist für superreiche Millionäre oder Milliardäre wie Donald Trump oder Bill Gates natürlich nicht das Erstrebenswerte. Wir können sie uns nicht vorstellen, dass sie auf einer Müllhalde Flaschen sammeln, ja? Höchstens Methankleidung. Ja, es muss getarnt werden, und im kleinen Maßstab machen wir das eben auch immer und immer wieder. Jesus sprach offen über seine Armut. Auch vor den Leuten, und jetzt ist wichtig, gerade vor den Leuten, die er gewinnen wollte, bei denen sprach er über seine Armut. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Ich weiß nicht, wo ich heute Abend übernachte. Ich habe keine Wohnung, ich habe kein Haus, kein Grundstück, gar nichts. Er wurde arm. Und gerade diese Armut, die bietet er seinen Nachfolgern an. Und er konnte sagen dann später, als ich euch ohne Börse, ohne Geldbeutel, ohne Aktienpakete aussandte oder was auch immer, habt ihr jemals Mangel gehabt bei mir? Der Reichtum Gottes erschließt sich nur in unserer Armut. Und deswegen ist viel Arbeit des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er uns arm macht. Ja, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er war in göttlicher Gestalt und wurde arm. Diese Gesinnung brauchen wir bei uns. Und nicht die perfektionierte Sache in der Gemeinde oder in der Familie. Ja, dass wir irgendwo etwas anbieten, was einfach nicht der Realität entspricht. Es ist doch nicht entscheidend, welche Worte oder welche Rhetorik ich heute Morgen hier habe. Es ist doch entscheidend, wie ich die Woche mit Gott in meiner Armut gelebt habe. Und ob ich den Zugang zu seinem Reichtum gefunden habe. Und wenn das nicht stattfindet, dann gute Nacht. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, ein Knecht, ein Sklave. Er wurde arm, er wurde einer von uns. Und er war der Einzige, der wirklich als Mensch lebte. Das war Jesus in seiner ganzen Abhängigkeit vom Vater, in seiner Armut, in seinem hingeworfen sein auf Gott. Einen tieferen Abstieg als den von Jesus hat es nie gegeben. Der Allmächtige wurde zum Ohnmächtigen und der Reiche zum Armen, der Geehrte zum Geschmähten und Ausgestoßenen. Und er schützte sich nicht. Er schützte sich nicht mit einem intellektuellen Überbau, was wir Deutsche gerne machen. Wir präsentieren dann unsere Klugheit, unsere schlauen Sätze, unsere gewaltigen Gedanken und vielleicht auch unser Bibelwissen, wie ich es jahrelang gemacht habe. Wir präsentieren, sagen, ja, ich habe mal eine Stunde gebetet. Ja, aber die ganzen Stunden, die wir vom Fernsehen gesessen haben, erzählen wir doch nicht in der Bibel schon, was wir uns alles im Internet angeschaut haben. Jesus schützte sich nicht selber, Leute. Das ist die große Herausforderung. Sein Schutz war der Vater. Und das ist wirklich wichtig für uns. Nicht einen intellektuellen Überbau zu formieren bei uns oder mit undurchdringlichen Schutzmauern dem anderen zu begegnen. So wie wir dem anderen begegnen, so denken wir, dass Gott uns begegnet, sonst würden wir es anders machen, Leute. Haben wir wirklich verstanden, wie Gott uns begegnet? Ja, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Armut. Jesus schrie am Kreuz seine ganze Verzweiflung heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass mich meine Jünger verlassen, das tut mir furchtbar weh. Aber du, wie ehrlich war Jesus in seiner Armut? Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der nehme Abstand von seinem Reichtum. Der nehme sein Kreuz auf sich. Der werde arm. Arm in imponierendem Gehabe. Arm am Beißen der Kritik. An verletzenden Worten. Arm mit Absicherungen aller Art, die ihn unangreifbar machen. Arm an Rachegelüsten, um es anderen irgendwie heimzuzahlen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne all diese ungöttlichen Begierden und Triebe, die in ihm sind, die jedem von uns sind. Bevor wir nicht arm in uns selbst werden und unsere egozentrische Maschinerie vom Heiligen Geist immer mehr lahmlegen lassen, werden wir auch nicht reich in Gott. Nochmal, das Ziel Gottes ist, dass wir reich werden in ihm. Aber wir müssen unsere eigene Armut erkennen, anerkennen, zu ihr stehen und unseren egoistischen Reichtum ablegen. Gerade als Christen stehen wir in der Gefahr, Worte zu machen, wo wir nichts mehr zu sagen haben und präsentieren damit nur unseren Reichtum, wie wir denken, aber der letztlich so erbärmlich ist. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, Aktivitäten zu starten, zu denen Gott uns nicht beauftragt hat. Wir machen uns viel Gedanken und viel Mühe, wo wir Gott eigentlich nur unser Vertrauen aussprechen sollten. Und wir können so schwer eingefahrene Denkweisen loslassen. Und deshalb gibt uns Gott unterstützende Maßnahmen, um arm in uns zu werden, indem er uns vielleicht körperlich schwach macht, Kraft in kraftraubende Situationen führt, vielleicht auch Krankheiten aufbrechen lässt, um uns vor unserem selbst so gut getarnten fetten Ich zu bewahren. Halten wir unsere Armut aus? Das ist die Frage. Lassen wir uns Ohnmacht von Gott her gefallen, wenn Gott uns ohnmächtig macht. Schieben wir ständig Erklärungen nach, wo wir eigentlich nur unseren Bankrott anmelden und Schuld einmal bekennen sollten mit Worten. Dann haben wir das letzte Mal Schuld mit Worten bekannt. Und nicht nur tut mir leid, sondern weshalb? Was ist gelaufen? Müssen wir denn wirklich auf alles eine Antwort haben? Legen wir doch einmal unseren Reichtum zur Seite. Denn das macht eine Gemeinde attraktiv. Weil sich dann auch Leute bei uns wohlfühlen, die es nicht so gut drauf haben. Wenn bei uns die glatten Herzen präsentiert werden, ohne Narben, und das spürt ein anderer sofort, bevor wir das erste Wort sagen, dann spüren sie, was von uns ausgeht. Ja, Leute, die gescheitert sind, wollen in keine perfekte Gemeinde kommen, sondern in eine Gemeinde, wo man mit Narben gelernt hat, umzugehen, mit Verletzungen und nicht zurückschlägt und nicht Gleiches mit Gleichem vergeltet, wo jemand weiß, ich werde hier nicht an die Wand gestellt und keine lockeren Antworten werden mir hier präsentiert. Es geht wirklich um eine demütige Haltung, dass Gott sie mit der Zeit in unserem Leben hervorbildet. Paulus fragt einmal, wenn Gott uns reich gemacht hat in dieser Welt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was tust du so, als ob du es nicht empfangen hättest? Weshalb erhebst du dich über andere mit den Dingen, die Gott dir anvertraut hat? Hat sie uns Gott dazu gegeben? Dürften wir nicht immer mehr das Ziel ansteuern? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht um einen tieferen Blick auf die Realitäten unseres Menschseins, gerade auch als Christen, dass wir in den wesentlichen Dingen arm, blind und bloß sind. Und dass wir vor Jesus nicht als Alleskönner und Besserwisser und Angeber zu erscheinen haben, sondern dass wir das ablegen, auch vor den Menschen. Und dass Gott die Firma Protz und Glanz auf die Abrissliste gestellt hat. Das sollten wir wissen und auch immer wieder das bedenken. Gott will uns in ihm reich sein lassen. In Römer 10, 12 schreibt Paulus, und ich komme jetzt langsam zur Landung, da schreibt er, Gott ist reich für alle, die ihn anrufen, die ihn von Herzen anrufen. Oder Epheser 2, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er weiß, wie er mit Armen umgeht, mit Gescheiterten, mit Leuten, die Narben haben, den tiefe Wunden geschlagen wurden. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er will uns beschenken mit einer Vollmacht, die Berge versetzt und eine Zuversicht, ja, die vielleicht verdächtig für manche erscheinen mag, aber dass ich wirklich weiß, Gott ist meine Zuversicht. Jesus preist umsonst in der Bergpredigt nicht zuerst diejenigen, die Gewaltiges geleistet haben, die für ihn in die Bresche getreten sind und für ihn das Bekenntnis abgelegt haben, sondern er preist zuerst, selig sind, die im Geist arm sind, geistlich arm sind. Und Paulus, was war das Bekenntnis nach vielen Demütigungen, nach vielen Wunden, nach vielen Enttäuschungen, nach vielen Rückschlägen in seinem Leben, nach viel Einsamkeit, nach Schlägen, wo man ihn ausgepeitscht hat? Was war das Bekenntnis in seinem Leben? Das klingt fast verrückt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. War Paulus ein Masochist? Nie und nimmer. Sondern er hat etwas kapiert. Wenn ich durch all diese Dinge schwach gemacht werde, dann bin ich stark. Und nicht vorher. Und das ist die Paradoxie im Reiche Gottes, die Paulus dann auch an die Korinther schreibt, in 2. Korinther 16, als die Armen, die viele reich machen. Und als die, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich bin bei meiner letzten Folie angekommen, bei der 39. Ziehen wir Konsequenzen? Setzen wir uns heute Nachmittag mal an einen stillen Ort und bitten Gott, dass er uns unseren sorgsam aufgebauten Reichtum, eigenen Reichtum, dass wir ihm das wieder zurückgeben und sagen, Herr, gib mir nur das zurück, was gut für mich ist, für mein Leben. Wenn nicht, dann nimm es mir. Lassen wir es uns gefallen, uns geistlich arm machen zu lassen, unsere eigenen Absicherungen doch bei Gott niederzulegen zu den Füßen Jesu. Und bitten wir Gott um Augensalbe, damit er uns von unserer tiefgehenden geistlichen Blindheit heilt und neu sehen lernt. Bitten wir um erleuchtete Augen, damit wir ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen und so seinem Tod gleichgestaltend werden. Paulus schreibt, ich habe das alles noch nicht erreicht, aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und lasse das zurück, was hinter mir liegt, bei ihm. Amen.